Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich die letzten beiden ausverkauften Shows der Ohrenzeugentour in Wien und in München gespielt. Aber ganz ehrlich, ich vermisse jetzt schon wieder die Bühne und vor allem vermisse ich euch, weil es hat so großen Spaß gemacht mit euch. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir für den Herbst noch ein paar Zusatztermine der Show nachgeschoben haben. Und das Wilde ist, davon sind die ersten Termine auch schon wieder ausverkauft. Deshalb nur als kleine Erinnerung an euch, die Shows im Herbst 2025 sind erstmal die letzte Chance, mich und vor allem das Programm der Ohrenzeugentour live zu sehen. Also los geht's am 14. September in Zürich. Danach bin ich in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Das Tourfinale wird dann meine bisher allergrößte Show am 30. November in der Kruger Halle in Essen. Tickets gibt's wie immer auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich find's großartig, dass so viele von euch zu den Shows kommen wollen und ich freue mich jetzt schon auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo Ralf.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du bei mir jetzt sitzt für diese neue Folge. Kann schon mal direkt verraten, Inhaltswarnung. Dieses Mal geht's um Gewalt, um Mord, psychische Krankheiten und um Suizid. Solltet ihr damit Probleme haben, könnt ihr diese Folge überspringen. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, diese Folge hört ihr wie immer bei RTL Plus Podcast 2 Wochen früher. Heute geht's in eine Stadt, in der wir schon mal gemeinsam waren.
In Frankfurt.
Richtig. Also ich habe sehr schöne Erinnerungen an Frankfurt, weil das lustige
Abende
war.
Ich bin immer gerne in Frankfurt.
Ja, weiß ich nicht, ob sich das vielleicht nach dieser Folge ändern könnte, denn heute geht's um die nicht so schönen Seiten von Frankfurt.
Da habe ich auch schon ein paar von gesehen.
Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder gesehen, der schon mal ein bisschen länger da war. Bist du bereit? Wollen wir reinstarten?
Let's go.
Die Hochhäuser ragen weit in die grauen Wolken, die an diesem Donnerstag tief über der Stadt hängen. Kaum eine andere Skyline steht mehr für Wohlstand und Erfolg als die der Bankencity Frankfurt am Main und das auch schon im Jahr 1990. Die damals noch rund 650.000 Einwohner der Stadt werden in den kommenden Jahren noch viel mehr werden. Doch schon damals, kurz nach der Wende, ist Frankfurt das Ziel von vielen Menschen auf der Suche nach Erfolg, Geld und einem neuen Leben. Aber das krasse Wachstum der Stadt hat auch Schattenseiten. Unter den glitzernden Bankentürmen, in dreckigen Hausecken, dunklen Unterführungen oder in verwilderten Parks leben hier um die 1000 obdachlose Menschen ein Leben, das durch Armut, Gewalt und Kälte geprägt ist. Doch in den ersten Monaten des Jahres 1990 kommt noch ein weiteres Gefühl dazu. Angst. Immer, wenn es dunkel wird, schleicht ein Unbekannter durch die Stadt und ermordet scheinbar wahllos obdachlose Menschen, die sich irgendwo zum Schlafen hingelegt haben. 5 Männer hat der Täter innerhalb von nicht mal einem Vierteljahr ermordet. Er taucht auf wie ein Phantom, begeht seine Morde und ist in der Dunkelheit wieder verschwunden, sagt damals einer der Ermittler. Viele Medien greifen die Formulierung auf, nennen den Serientäter das Phantom oder den Berbermörder. Und diejenigen, die sich nicht irgendwo zu Hause einschließen können, weil sie kein Zuhause haben, müssen jeden Abend, wenn sie sich irgendwo schlafen legen, fürchten, dass sie am nächsten Tag nicht wieder aufwachen. Natürlich haben wir Schiss, sagt der obdachlose Rolf damals einem Reporter der Zeit. Er und viele andere helfen sich mit Alkohol, um die Angst zu bekämpfen. So ab 2 Promille, erklärt Rolf den Journalisten, überkommt dich ein angenehmes Gefühl von Gleichgültigkeit. Und wenn dann doch was passiert, dann ist es dir in deinem Suffkopf egal. Heute sprechen wir also über eine ganze Mordserie an den wohl Schwächsten in unserer Gesellschaft.
Okay, das waren jetzt schon sehr viele Informationen für den Anfang. Vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an.
Wir fangen mal von vorne an, das ist eine gute Idee. Das alles beginnt Anfang Februar. Hans-Peter S., der von den meisten nur Peterchen genannt wird, lebt schon seit 3 Jahren auf den Straßen von Frankfurt. Der 43-Jährige hat seine dunklen Haare aus seiner hohen Stirn zurückgekämmt und trägt einen 3-Tage-Bart. Seinen dünnen Körper hat er in mehrere Lagen aus Pullovern und Jacken gepackt. An diesem 1. Februar 1990 klettern die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt. Es ist regnerisch und kalt, als Peterchen einen Platz für die Nacht sucht. Wie viele andere Obdachlose hält er sich meist in der Innenstadt zwischen Hauptbahnhof, der Einkaufsstraße Zeil und der umliegenden Parkanlage, dem Anlagenring, auf. Eigentlich kommt Peterchen aus Limburg, doch jetzt sind es die kalten Pflastersteine oder die leeren Bänke der Großstadt Frankfurt, auf denen er nachts Ruhe findet. In eine der vielen Unterkünfte für Obdachlose geht er nur selten. Es ist ihm oft zu gefährlich, zwischen den anderen zu schlafen. Viele sind betrunken, fangen Streit an oder klauen das Wenige, was er noch hat. Und so rollt Peterchen seinen Schlafsack in dieser Nacht unter den Einkaufsarkaden in der Weißfrauenstraße aus, direkt hinter dem Luxushotel Frankfurter Hof. Eigentlich kein idealer Ort zum Schlafen. Hier strömen nachts ziemlich viele Partygänger aus den Kneipen und Clubs der Umgebung. Manchmal pinkeln die betrunkenen Peterchen an, einfach so. Doch auf der anderen Seite ist er hier einigermaßen vor Wind und Regen geschützt und die Verkäufer und Sicherheitsleute hier kennen ihn. Hin und wieder bekommt er einen Kaffee, etwas zu essen oder auch mal ein nettes Wort. In dieser Nacht ist es ganz still um ihn, als er sich in seinen Schlafsack legt, um etwas zu schlafen. Er fühlt sich sicher und ahnt nicht, dass er nie wieder aufwachen wird. Aus dem schummrigen Licht der Straßenlaterne tritt kurz nach Mitternacht an diesem 1. Februar ein schwarzer Schatten hervor und es beginnt eine der blutigsten Mordserien der deutschen Nachkriegszeit. Gegen 5 Uhr am Morgen des 2. Februars kommt ein Wachmann an Peterchens Schlafplatz vorbei. Als er näher kommt, sieht er das dunkel glänzende Blut um den regungslosen Körper und den zertrümmerten Schädel. Sofort ruft der Wachmann einen Notarzt und die Polizei. Mit einem mehrfach gebrochenen Schädel wird Peterchen wenig später ins Krankenhaus eingeliefert. Er lebt, aber er liegt im Koma. Die Polizei nimmt währenddessen die Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf. Zwar sind Gewalttaten Anfang der 90er Jahre in Frankfurt nicht ungewöhnlich, die außerordentliche Brutalität dieser Tat lässt den Ermittlern jedoch keine Ruhe. Am Tatort selbst finden sie keine Spuren eines Kampfes, denn der Schlafsack des Opfers war noch zugezogen, als man Peterchen gefunden hat. Für die Ermittler ist das ein Hinweis darauf, dass Peterchen im Schlaf attackiert wurde.
Boah. Ja? Ja, vermisst. Also, ich muss noch mal ein kleines bisschen zurück. Mhm. Betrunkene pinkeln den an, mhm, aus Spaß. Also, mhm, das ist jetzt nicht ein Versehen.
Ja.
Da muss ich ehrlich sagen, wie tief kann man eigentlich sinken?
Ja, also das waren so die Momente, wo ich bei der Recherche gedacht habe, boah, es gibt schon echt ekelhafte Menschen und ich habe beruflich sehr viel mit ekelhaften Menschen zu tun. Aber das ist für Obdachlose oft die Realität.
Also
weil die ja vollkommen schutzlos sind.
Also ich hätte es nicht zwangsläufig nachvollziehen können, aber wenn das jetzt so ein Versehen, betrunken, nicht
man
hingeguckt.
Man sieht nicht, dass da wer liegt.
So, ja. Hm. Aber aus Spaß. Und in den 90ern hätte ich gedacht, jetzt hätte ich tatsächlich gesagt, sind wir ja schon teilweise so TikTok verroht, dass alles ja irgendwie ein Prank und witzig ist. Aber das finde ich schon irgendwie krass. So, und dann, aber der war nicht betrunken, der war nüchtern.
Also Zeugen erzählen halt, dass er sich von Alkohol ferngehalten hat. Und das war eben auch einer der Gründe, warum er nicht in diese Unterkünfte gegangen ist. Vielleicht, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, ist er trockener Alkoholiker gewesen und wollte deswegen auch mit Alkohol nichts zu tun haben. Aber ja, der war nüchtern und wollte einfach nur pennen.
Ja, ich finde es halt, also ich denke, wir kommen generell nochmal auf das strukturelle Thema.
Ja.
Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, warum musste er da überhaupt liegen? Aber im Schlaf ist natürlich schon auch nochmal irgendwie so eine ganz feige Geschichte.
Und dann noch im Schlafsack, wo du dich nicht mal bewegen kannst, ne? Also du kannst jetzt nicht mal irgendwie schnell aufspringen oder so, weil du ja komplett eingewickelt bist in der Kälte.
Wie gehen die Ermittler denn jetzt vor?
Ja, die müssen sich jetzt natürlich überlegen, was ist da passiert und wer könnte der Täter sein? Und da ist natürlich immer die erste Frage, hatte Peterchen vielleicht Feinde? Also jemand, der einen so großen Hass auf den 43-Jährigen hat, dass es die unglaubliche Brutalität der Tat irgendwie erklären könnte. Die Befragungen in der Obdachlosenszene zeigen, dass Peterchen überall als friedfertiger und netter Mensch bekannt ist. Zeugen schildern, dass er Konflikten eher aus dem Weg geht und am liebsten für sich ist. Also da haben wir wieder diesen Fakt, dass er nicht in diese Unterkünfte gerne gehen möchte. Niemand hat den Angreifer gesehen, der mitten in der Nacht auf den Obdachlosen eingeschlagen hat. Mit einem Flugblatt versucht die Polizei in den nächsten Tagen und Wochen doch noch Zeugen zu finden. Die Staatsanwaltschaft schreibt dafür sogar offiziell 3.000 Mark, also nach heutigem Wert mehr als 3.000 Euro, als Belohnung aus. Aber weder die öffentliche Fahndung noch die Suche nach vorbestraften Tätern aus den Akten der Polizei liefern in diesen ersten Tagen einen Ermittlungsansatz. Und nicht mal eine Woche später passiert wieder etwas. Am Morgen des 7. Februars entdecken Fußgänger in der Friedberger Anlage, das ist so ein Park, knapp 2 Kilometer vom ersten Tatort entfernt, einen schwer verletzten Mann. Es ist der 32-jährige Kurt Helmut H., der mit zertrümmertem Schädel in einem Gebüsch liegt. Er stirbt 2 Tage später im Krankenhaus. Doch trotz der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten stellt die Polizei zunächst keinen Zusammenhang her. Hans-Peter S. war obdachlos, also Peterchen, Kurt Helmut H. nicht. Hans-Peter S. wurde im Schlaf überfallen, Kurt Helmut H. auf dem Rückweg vom Feiern. Wie die Ermittlungen ergeben, war der 32-Jährige um kurz nach Mitternacht an diesem Mittwoch aus einem nahegelegenen Schwulenclub gekommen und dann in der Grünanlage erschlagen worden. Auch dieser Überfall bleibt ungeklärt und nicht mal 2 Monate später schlägt der Täter erneut zu. Es ist noch dunkel am Morgen des 2. April, als ein Busfahrer in der Frühschicht seine Linie fährt. Um 6:20 fährt der Mann mit seinem Bus die Haltestelle Rechneigrabenstraße unweit der Einkaufsmeile Zeil an. Doch im Bushäuschen wartet kein Passagier auf ihn, sondern eine Leiche. Es ist der 36-jährige Helmut Röder, der seit etwa 5 Jahren auf der Straße lebt. Bekannte beschreiben ihn als zurückhaltenden, friedliebenden Menschen. Schon seit Monaten schläft der junge Mann hier im Wartehäuschen auf einer Bank, um wenigstens etwas Schutz vor dem Wetter zu haben. Das Häuschen ist nur wenige 100 Meter vom letzten Tatort entfernt. In der Nacht auf den 2. April 1990 wird Helmut Röder das nächste Opfer des unbekannten Serientäters. Sein toter Körper liegt auf der dunklen Bank in dem hell verputzten Wartehaus. Sein Blut ist überall auf die Wände und den Boden des Häuschens gespritzt. Von seinem Gesicht ist kaum noch etwas übrig. Auch bei Röder ergibt die rechtsmedizinische Untersuchung, dass der Täter sich heimtückisch auf den Kopf seines Opfers konzentriert hat. Der 36-Jährige hatte nicht mal die Chance, sich zu wehren. Also man geht davon aus, dass er eben auch geschlafen hat, als er attackiert wurde. Und das Morden geht weiter. Vielleicht mal ein ganz kurzer Einschub zum Thema Recherche. Die war in diesem Fall nämlich gar nicht so einfach. Was ich immer ganz gerne mache, um mir einen Überblick zu verschaffen, ist erstmal auf Wikipedia gucken, ob es da irgendwie was gibt zu dem Fall. Und da werden jetzt bei Wikipedia noch 2 weitere Opfer aufgeführt, die angeblich am 3. April 1990 in der Eschenheimer Anlage ermordet wurden. Und dann gucke ich mir natürlich an, woher die das haben, weil ich das sonst nirgendwo gefunden habe. Und Wikipedia führt als Quelle auf ein Buch einer Frankfurter Stadtführerin namens Elisabeth Lücke. Und weil ich eben in keiner anderen Quelle was über diese 2 Opfer gefunden habe, habe ich mir das Originalkapitel von der Autorin besorgt und da steht gar nichts über die 2 Opfer.
Was?
Das Bild, oder? Also keine Ahnung, wie der Wikipedia-Autor oder die Autorin da drauf gekommen ist.
Aber da ging es schon um diese Morde.
Genau, in der Quelle geht es ganz kurz um diese Mordserie, aber diese 2 Morde, die angeblich laut Wikipedia in diesem Buch stehen, stehen in diesem Buch gar nicht drin.
Was ja auch eigentlich ganz schlau, oder? Einfach was reinschreiben, Quelle angeben und dann sagt Tina, ja, da ist ja die Quelle.
Genau das. Genau das. Und das
sehr gut recherchiert.
Also wieder das, sehr gut. Was wir in der Schule schon gelernt haben, Wikipedia ist keine sichere Quelle. Aber wie gesagt, ich wäre auch fast drauf reingefallen, aber es kam mir irgendwie komisch vor, weil das in keiner anderen Quelle drin stand und da muss man dann vielleicht doch nochmal gegenchecken. Fest steht allerdings, dass den Ermittlern spätestens jetzt klar ist, dass in Frankfurt nachts ein Serienmörder auf der Jagd nach Opfern ist. Deshalb wird eine eigene 5-köpfige Sonderkommission gegründet, die die Morde aufklären und den Killer stoppen soll, die SOKO Berber. Hast du den Namen Berber schon mal gehört in diesem Zusammenhang?
Nee, ich habe jetzt erst kurz an Gerber gedacht und das hat mich vorhin schon ein bisschen verwirrt, was das damit zu tun hat. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung.
Ich hatte es auch vorher noch nie gehört. Also ich hatte die Berber immer mit so einem Volksstamm in Nordafrika. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Reitervolk oder so. Bitte schlag mich jetzt nicht, wenn ich das falsch gesagt habe. Aber es irgendwie so hatte ich die Nordafrika verortet. Auch noch mal kurz was zu den Begriffen in dieser Folge, weil ich das auch mal durcheinander geschmissen habe. Also wohnungslos und obdachlos ist nicht dasselbe. Habe ich vorher immer synonym verwendet, weil ich gedacht habe, obdachlos klingt so gemein, wohnungslos ist der nettere Begriff. Stimmt aber nicht. Also wohnungslos bist du dann, wenn du keinen eigenen Wohnraum hast. Also wenn jetzt zum Beispiel gerade der Mietvertrag gekündigt wurde und du bei Freunden unterkommst oder in einer kommunalen Einrichtung oder vielleicht auch kurzfristig bei deinen Eltern. Du bist also wohnungslos, weil du hast gerade keine eigene Wohnung. Obdachlos bedeutet, dass du halt wirklich kein Obdach, also kein Dach über dem Kopf hast, dass du auf der Straße lebst oder in Parks oder in U-Bahnhöfen, so wie eben viele Opfer in diesem Fall. Und Berber ist eine Selbstbezeichnung einer Gruppe von Wohnungslosen, die sich meist freiwillig für das Leben auf der Straße entschieden haben und die sich auch politisch engagieren. Also nicht alle Obdachlosen sind Berber, aber alle Berber sind obdachlos. So. Also das ist so ein politisches Ding, die sich halt für mehr Rechte für die einsetzen und so weiter. Die nennen sich selber so.
Warum wurde dieser Begriff denn dann jetzt, also die gab es dann auch schon in den 90ern, diese Gruppe?
Den Begriff Berber, ja, den gibt es, ja genau. Der ist, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er erstmals aufgekommen, weil sich Obdachlose organisiert haben und gesagt haben, wir wollen mehr Rechte, wir wollen dies, wir wollen das. Und
Wohnungslose.
Selbst, Entschuldigung, ja. Wohnungs- und Obdachlose, ja, okay,
stimmt. Nein, weil, also das war jetzt das Erste. Und das Zweite war für mich jetzt, also die haben diesen Begriff, die haben den Soko Berber genannt, weil sie gesagt haben, im Endeffekt Soko Obdachlose. Also das hat es für die Polizei geheißen.
Ja.
Also jetzt, das war jetzt tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, weil ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, wieso ich dann, also eine Protestpartei dann ja in irgendeiner, also eine politische Partei ja oder Gruppe, den Titel von der Soko gebe.
Ja, ich glaube, weil die Polizei das nicht so ganz differenziert hat. Ne? Also die haben dann gesagt, das ist halt dann so ein Name, den man dafür benutzen kann.
Oder war das halt sowas wie keine Ahnung,
Penner.
Penner, hätte ich jetzt gesagt.
Sowas, ja. Irgendwie.
Also eigentlich gar kein netter Begriff.
Genau, und das habe ich erst auch gedacht und habe mich halt gewundert, warum die Soko so benannt wurde. Aber Berber ist ja zumindest kein negativ behafteter Begriff, weil sich die Leute den selbst gegeben haben und sich selber so nennen. Aber warum sich jetzt die Soko so benannt hat, ist ja oft so, dass sich so Begriffe dann irgendwie...
Vom Grundsatz, ja, ich hätte jetzt...
Vermischen, ne? Also völlig berechtigte Frage. Interessant ist, wenn wir zurück in die Ermittlung gehen, dass die Soko Berber, wir wissen ja jetzt, wofür der Name steht, dass die jetzt endlich eine Spur haben. In der Nacht zum 11. April beobachtet ein Zeuge in der Nähe des Frankfurter Uhrtürmchens an der Zeil, wie ein großer Mann sich einem schlafenden Obdachlosen nähert und mit einem Gegenstand in der Hand zum Schlag ansetzen will. Als der unbekannte Angreifer den Zeugen bemerkt, rennt er weg. Mithilfe der Personenbeschreibung des Zeugen kann die Polizei ein Phantombild anfertigen lassen. Der Angreifer soll 25 bis 30 Jahre alt und recht groß sein. Wenig später wird sogar ein Mann, auf den die Beschreibung passt, festgenommen. Ein Fehler, denn nach einer kurzen Befragung wird der Mann entlassen. Er hat ein Alibi für die Taten. Also er sieht halt dem Phantombild ähnlich, aber das war es auch. Und so geht die Suche nach dem Phantom weiter. Dafür, das muss man lobend erwähnen an der Stelle, und zwar ganz unironisch, betreibt die Polizei einen riesigen Aufwand. Zusätzliche Einsatzkräfte aus den umliegenden Städten werden dafür nach Frankfurt beordert und die Polizeistreifen in der Frankfurter Grünanlage massiv verstärkt. Ein Mitglied der Soko erklärt später in einer Dokumentation über den Fall, wir haben Videokameras installiert, um zu sehen, welcher Personenkreis sich zu diesen nächtlichen Zeiten dort bewegt. Die Kameras verstecken die Ermittler in Vogelkästen. Sie hoffen, dass sie den Täter so auf frischer Tat filmen können. Ich bin mir relativ sicher, dass das heute nicht mehr möglich wäre, weil dann sofort irgendwelche Datenschützer auf die Barrikaden gehen würden. Damals klappt es auch nicht, allerdings aus einem anderen Grund, denn die Kameratechnik ist Anfang der 90er noch bei weitem nicht so fortgeschritten wie heute. Und so sind die Aufnahmen aus den dunklen Parkanlagen verschwommen und damit nicht verwertbar. Die Presse kritisiert die Ermittler in dieser Zeit immer wieder, doch die meisten der potenziellen Opfer des Serienmörders sehen das anders. Ein obdachloser Mann sagt damals der Zeit, das Verhältnis zur Polizei ist riesig, die kümmern sich rührend um uns.
Also ich fand das schon vorhin, als du gesagt hast, dass die eine Belohnung ausgeschrieben haben für Tipps. Also das hat mich schon positiv beeindruckt. Aber gut, das kann natürlich sein, dass wenn ich an Frankfurt und an die schlechten Seiten von Frankfurt denke, dann denke ich halt immer an den Bahnhof.
Ja.
Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, so wie das Leben da so aussieht, wahrscheinlich sind die mit der Polizei da wirklich ganz gut, weil das dann so ein Miteinander ist, ne? Also ich finde es zumindest auch echt gut, dass das, weil das könnte ja nochmal so einen draufsetzen, dass die Angst haben, mit der Polizei zu sprechen.
Voll, total.
Oder dass die Polizei den Fall gar nicht ernst nimmt. Da gab es ja auch leider schon viele Negativbeispiele.
Ich musste an einen anderen Fall denken, den wir, glaube ich, auch zusammen gemacht haben, der ja auch in Teilen in Frankfurt spielt, nämlich Manfred Seel. Das ist doch der aus der Garage mit den Fässern. Mhm. Du erinnerst dich.
Ja,
und da
mit dem Prostituierten.
Genau, der Prostituierte ermordet, und da wurde ja ganz lange nicht so wirklich nachgedacht und nicht wirklich ermittelt, weil man sagt, mein Gott, eine Prostituierte, die verschwindet halt mal, geht sie woanders hin.
Und naja, und vor allem, da war es ja dann auch fehlende Angehörige, was hier ja dann nun auch der Fall ist.
Genau.
Ja, das stimmt.
Aber man muss eben auch sagen, dass diese Taten halt sichtbar sind, ne? Bei den Prostituierten hat man das nicht gesehen, die sind einfach verschwunden. Die waren
weg. Uns hat keinen interessiert.
Und da ist es so, die liegen halt mitten in der Öffentlichkeit, liegen die Leichen dieser Männer brutal zugerichtet. Also das hat ja auch
die
was.
Die Presse hat natürlich auch sofort
natürlich, berichtet. Klar.
Und aber trotzdem.
Ja, deswegen. Also wir wollen es jetzt nicht kleinreden. Ich finde es auch toll, dass die sich da so reinhängen.
Ja.
Mittlerweile wissen die Ermittler übrigens auch, mit welcher Waffe ihr Serienmörder nachts auf die Jagd geht. Die Schädel der bisherigen Opfer weisen alle einen sogenannten Lochbruch auf. Kannte ich vorher auch nicht. Das bedeutet, dass die Verletzungen durch einen senkrechten Schlag mit einem maximal 4x4 cm großen Gegenstand verursacht wird. Dabei wird sozusagen ein Loch in die Schädeldecke gestanzt. Deswegen nennt man diese Art von Verletzung auch Stanzbruch. Ist jetzt sehr grafisch, aber damit man eben versteht, um was es geht. Damit ist klar, dass der Täter nicht mit einem Stein oder mit einem Knüppel zuschlägt, sondern sehr wahrscheinlich mit einem Hammer. Die Kleidung des Mörders muss nach den Taten völlig blutverschmiert sein. Kannst du dir ja eigentlich vorstellen, selbst wenn du irgendwie nur eine kleine Wunde am Kopf hast oder so, oder dir irgendwo anditscht, das blutet ja jedes Mal wie Sau am Kopf. Und in dem Fall...
Nein, und ich glaube, das ist ja immer so eine Falscheinschätzung, dass man denkt, also wenn es eine tiefe Wunde ist, dann spritzt das ja auch eher raus. Ne? Das läuft dann ja nicht raus, so wie wir es kennen, wenn man sich mal einen Finger schneidet, sondern das ist dann ja eher...
Genau, also Druck. Kannst du dir vorstellen, wenn du da mehrfach mit dem Hammer jemandem auf den Kopf schlägst, dass du eigentlich über und über mit Blut sein müsstest. Und deshalb überprüfen die Ermittler dutzende chemische Reinigungen in Frankfurt und fragen nach, ob dort jemand kurz nach den Morden blutverschmierte Klamotten zum Reinigen abgegeben hat. Also wirklich Fleißarbeit, jede Reinigung abtelefonieren.
Wobei mich das jetzt auch irritiert hätte.
Mhm. Ja, dass jemand so doof wäre, das zu machen.
Also die Menge.
Ja, das stimmt.
Also da muss ich doch ehrlich zugeben, da muss man dann ja von ausgehen, dann würde sich ja jemand melden und sagen, hier ist was komisch.
Du kannst ja, weiß ich nicht, kannst ja, gut, sagen, kann ich sagen, geschlachtet oder irgendwas, sowas. Ne?
Aber vor allem in den 90ern wurde ja noch viel selbst geschlachtet.
Ja,
ne?
Genau. Also das könnte man schon irgendwie erklären, aber das bringt eben auch keinen Erfolg, da ist niemandem irgendwas aufgefallen. Nicht mal einen Monat später schlägt der Hammermörder wieder zu. Es ist Freitag, der 4. Mai 1990, als Hans-Peter Mokri sein Nachtlager in der Obermainanlage am Rechnaigrabenweiher aufschlägt. Das ist so ein großer Teich mit Wasserfontäne in der Frankfurter Innenstadt. Der 46-Jährige hat seit Jahren keinen Job und auch keine Wohnung mehr. Auch er hat natürlich von den Morden gehört. Trotzdem möchte Hans-Peter lieber draußen unter freiem Himmel schlafen, als in den völlig überfüllten Notunterkünften der Stadt. Der Trubel dort ist ihm einfach zu viel. Auch das ist jetzt nicht was völlig Ungewöhnliches. Diese städtischen Unterkünfte sind oft sehr überfüllt. Es ist laut, es wird geklaut. Das habe ich ja gerade eben auch schon mal kurz erwähnt. Es gibt deshalb viele Obdachlose, die nicht in diese Unterkünfte gehen und freiwillig, also ich hoffe, man hört die Anführungsstriche, freiwillig draußen schlafen, so wie eben Hans-Peter Mokri. Und zu dem Zeitpunkt läuft die Serie ja schon ein bisschen länger. Also alle, die vielleicht sonst nicht in diesen Unterkünften schlafen, sind wahrscheinlich jetzt auch noch in die gegangen, einfach aus Angst. Ne? Das heißt, sie sind noch voller und noch lauter als sonst. Hans-Peter Mokri legt sich an diesem 4. Mai 1990 unter seine braune Wolldecke und versucht, etwas Schlaf zu finden. Doch der 46-Jährige wird diese Nacht nicht überleben. Am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr, die Sonne ist gerade aufgegangen, findet ein Spaziergänger die Leiche von Mokri auf einer Parkbank. Auch er hat geschlafen, als der Mörder ihm mit voller Kraft den Hammer auf die Schläfe geschlagen hat. Das Blut ist meterweit gespritzt, sagt der Leiter der Mordkommission damals der Presse. Wieder gibt es keine Zeugen und keine Spuren des Täters am Tatort. Und der Hammermörder hat noch lange nicht genug. Nur eine Nacht später müssen die nächsten Menschen sterben. Engelbert Grischka und Nikola Zuwelek verbringen die Nacht in der Eschenheimer Anlage, die ebenfalls zum Frankfurter Grüngürtel auf der ehemaligen Wallanlage der Stadt gehört. Das ist so knapp 1,5 Kilometer vom letzten Tatort entfernt. Also diese Parks ziehen sich halt wie so ein Kreis durch die Frankfurter Innenstadt, da wo eben früher dieser Stadtwall war. Der 60-Jährige und die 42-Jährige legen sich zum Schlafen auf zwei Parkbänke, die nur 50 Meter voneinander entfernt stehen. Als die beiden tief und fest schlafen, schleicht sich ihr Mörder an sie heran und greift beide innerhalb von wenigen Minuten an. Auch sie werden am nächsten Morgen zufällig entdeckt. Engelbert Grischka atmet noch, als er mit zertrümmertem Schädel ins Krankenhaus gebracht wird. Doch auch er stirbt kurze Zeit später. Der Hammermörder scheint im Blutrausch zu sein. Innerhalb von nicht mal 24 Stunden hat er gleich drei Menschen tödlich verletzt. In Frankfurt macht sich Panik breit. Auch die Zeitungen kennen kein anderes Thema mehr. Macht ein Mörder Jagd auf Stadtstreicher? Schon wieder ein Opfer des obdachlosen Mörders? Oder nachts geht die Angst um, lauten die Schlagzeilen. Viele fragen sich, was hinter den grausamen Taten steckt. Die Zeit zum Beispiel mutmaßt damals, dass der Mörder entweder ein rechtsradikaler Skinhead oder einfach nur ein Psychopath sein muss. Frankfurts Polizeipräsident Gemmer spricht damals von einer, Zitat, für die Bundesrepublik einmaligen Serie. Er vermutet, dass der Täter der Polizei zeigen will, dass er besser ist als wir. Also wirklich, ja, ein Zeichen zu setzen. Guck mal, ich laufe hier durch die Stadt, ich bringe Leute um und ihr könnt nichts tun.
Also ich muss ehrlich zugeben, ich finde es halt einfach krass, wie, also der muss dann ja schon echt Kraft haben. Mhm. Der muss ja gefühlt mit ein, zwei Schlägen muss das ja erledigt sein, sonst kannst du, also gut, naja, das kann ich auch nicht
einschätzen. Ja, mit einem spitzen Hammer kriegst du das, glaube ich, schon ganz gut hin.
Ach so, 4x4, ich hatte jetzt eher an so ein...
Du hast ja die ganze Kraft auf diesem Hammerende sozusagen, weißt du?
4x4, ist das nicht so? Ich habe jetzt an so einen Fleischklopfer, also natürlich nicht aus Holz, aber ja, die Größe hatte ich jetzt im Kopf.
Ich habe ein Bild von der Tatwaffe, das packe ich dann bei Instagram rein, dann könnt ihr es euch mal angucken. Also es ist ein ja handelsüblicher Hammer, okay. So doof das auch klingt.
Ja, okay, gut, da verlagert sich die Kraft dann wahrscheinlich anders. Ja, ich gebe zu, dass wir hier nicht so viel mit Obdachlosen konfrontiert sind, finde ich.
In der Kleinstadt, wo wir wohnen.
Ja, also, ja.
Das stimmt.
Und dass ich gerade das einfach so dramatisch finde, dass ja eh die, die schon vom System gebeutelt sind, da jetzt in Angst leben müssen und ja gar keine andere Wahl haben. Ich verstehe, also das werden die wahrscheinlich gemacht haben, aber so Nachtstreifen gab es dann aber schon, die dann einfach so.
Ja, du meinst jetzt von der Polizei, ne? Ja. Das ist so.
Na gut, Frankfurt ist auch nicht klein.
Frankfurt ist nicht klein, wobei man sagen muss, dass wirklich dieser Radius des Täters nicht so groß ist. Also das spielt sich alles innerhalb von ein paar Kilometern ab. Und ja, genau was du gesagt hast, das ist halt, es trifft diejenigen, die sowieso schon nichts haben und die sich auch nicht zurückziehen können. Die können sich nicht zu Hause im Schlafzimmer einschließen, weil die haben kein Zuhause und kein Schlafzimmer.
Naja, dann waren da jetzt schon zwei zusammen, vielleicht auch genau deswegen, dass sie gesagt haben, wir bleiben lieber zusammen. Und selbst davor macht er keinen Halt.
Das spricht aber auch dafür, dass der Täter sehr schnell gehandelt haben muss, weil die erste Person, auf die er eingeschlagen hat, konnte ja nicht mehr schreien, sonst wäre der andere aufgewacht.
Die Frage ist natürlich jetzt, waren die alkoholisiert oder nicht? Ja,
das kann natürlich sein.
Das kann das Ganze natürlich auch nochmal beeinflussen. Ja, ich finde es einfach krass.
Ja. Also du hattest ja gerade nach Nachtstreifen gefragt und es ist tatsächlich so, dass die ordentlich hochgefahren werden. Also inzwischen sind jede Nacht in Frankfurt mehr als 100 Polizisten unterwegs, die meisten in Zivil. Auch Taxi-, Bus- und S-Bahnfahrer, Essenslieferdienste und andere Menschen, die nachts arbeiten, werden befragt. Auch das ist ja sehr schlau, weil die kriegen ja vielleicht was mit.
Ja, doch, die sind ja gefährdet.
Ja, die sind auch theoretisch gefährdet, natürlich. Mittlerweile ist die Belohnung für Hinweise auf 21.000 Mark erhöht worden. Das sind nach heutigen Werten ja als 22.000 Euro. doch trotzdem gehen bis Mai gerade mal 60 Hinweise bei der Polizei ein und keiner davon führt zum Täter. Also das mit den wenigen Hinweisen ist wirklich ungewöhnlich, weil je bekannter so eine Tat ist und je höher die Belohnungssumme, desto mehr Spinner kommen um die Ecke und Wahrsager und Hellseher, die den Täter in den Träumen gesehen haben. Also das ist ja sehr, sehr mühsame Polizeiarbeit, denn selbst von diesen 60 Hinweisen, die sie nur bekommen haben, führt keiner zum Täter. Und so müssen die Ermittler auch zu ungewöhnlichen Methoden greifen. Es werden menschenähnliche Puppen auf Parkbänken abgelegt als Falle für den Killer. Also die so aussehen sollen wie schlafende Obdachlose und dann positionieren sich Beamten Ach so. In Zivil irgendwie im Gebüsch und warten drauf, dass der Täter kommt. Mhm. Passiert aber nicht. Und so wird schließlich sogar ein menschlicher Lockvogel eingesetzt. Ein als Obdachloser verkleideter SEK-Beamter legt sich nachts in die Parkanlagen der Stadt und tut so, als würde er schlafen. Dabei wird er von versteckten Zivilpolizisten überwacht, die ihm notfalls zu Hilfe eilen und den Mörder stoppen sollen. Kein ungefährlicher Job. Es war für den Beamten, der sich auf die Bank gelegt hat, mit einem hohen persönlichen Risiko verbunden. Er musste sich sehr auf seine Kollegen verlassen, dass die im Fall des Falles rechtzeitig eingreifen, erklärt später der Leiter der Mordkommission in einer Dokumentation. Das ist wirklich ganz schön gruselig. Also Polizeijob ist eh saugefährlich in vielen Fällen und dann legst du dich da auf die
Bank. Naja, und wie hoch sind die Chancen, dass das schief geht, ne? Das wird heute, glaube ich, keiner mehr freigeben.
Weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall schon krass. Also Respekt an denjenigen, der das gemacht hat. Die ganze Nacht kontrollieren und beobachten die Polizisten jede auch nur annähernd verdächtige Person, die sich dem Lockvogel nähert, ohne Erfolg. Die Nachgemachten riechst du schon 10 Kilometer gegen den Wind, sagt damals einer der obdachlosen Menschen in einem Interview und fügt hinzu, aber sie wollen ja nur unser Bestes. Auch er und die anderen Obdachlosen passen jetzt gegenseitig auf sich auf. Viele schlafen nicht mehr allein und patrouillieren selbst in den Parks. Gleichzeitig stellt das Sozialamt der Stadt Frankfurt zusätzliche Notunterkünfte zur Verfügung. Außerdem lässt die Stadt die Frankfurter U-Bahnhöfe nachts offen, um den obdachlosen Menschen wenigstens ein bisschen Sicherheit zu geben. Doch all das kann den nächsten Mord nicht verhindern. Es ist der 20. Mai um kurz nach 1.30 Uhr, als sich der 32-jährige Anderson S. auf den Weg macht. Er arbeitet seit einiger Zeit als Koch in Frankfurt und liebt vor allem das Nachtleben der Stadt. An diesem Abend trägt er eine helle Jacke und ein weißes Shirt. Seine schwarzen Haare sind ordentlich zurückgekämmt. An der Konstablerwache verabschiedet er sich von seinen Freunden und verschwindet in die Nacht. Anderson ist auf der Suche nach schnellem, anonymen Sex. Den findet man damals in Frankfurt zum Beispiel in den Parks der Wallanlagen. Anderson trifft in der Dunkelheit einen Mann und folgt ihm ins Gebüsch. Doch dort attackiert der Unbekannte den jungen Brasilianer mit einem Messer. Anderson S. wird schwer verletzt und blutet stark. Trotzdem schafft er es, aus den Büschen zu flüchten. Aber er kommt nicht weit. An einer Parkbank holt sein Angreifer ihn ein, schlägt mit seinem Hammer zu und zertrümmert dem 32-Jährigen den Schädel. Um 3.50 Uhr in dieser Nacht finden Polizisten die Leiche von Anderson S. auf der Parkbank. Damit ist er das 6. Todesopfer des Frankfurter Hammermörders. Also man sieht, er hat so ein bisschen seinen Modus operandi vielleicht angepasst, vielleicht der Not geschuldet.
Aber das zweite Opfer war doch auch schon.
Genau, oder vielleicht hat er einfach zugegriffen, in Anführungsstrichen, als sich ihm die Gelegenheit geboten hat.
Es kommt ja bestimmt gleich noch, ja. Aber ich finde es jetzt also obdachlos oder ja anscheinend homosexuell.
Ja. Er sucht sich seine Opfer eben dort an diesen Tatorten aus und das sind dann, denke ich mal, um diese Zeit die einzigen, die da unterwegs sind. Ne? Und da schlägt er dann zu. Und es dauert nicht lange, bis der nächste Mord passiert, nämlich nur 2 Tage. Der 59-jährige Heinrich O. legt sich in dieser Nacht auf eine Bank in der Nähe des Mainufers. Natürlich hat auch Heinrich von den Morden gehört und möchte deshalb nicht mehr in den Parks der Frankfurter Wallanlagen übernachten, weil da ja schon so viel passiert ist. Hier zwischen den umliegenden Wohnhäusern und in der Nähe des Archäologischen Museums fühlt sich der 59-Jährige einigermaßen sicher. Doch er täuscht sich. Kurz nachdem Heinrich eingeschlafen ist, schleicht sich eine Gestalt heran und schlägt zu. Nur zufällig hört ein Nachbar durch ein Fenster laute Geräusche und geht sofort nach draußen, um nachzuschauen. Dabei sieht er einen, Zitat, kleinen, dicken Mann weglaufen. Auf der Bank findet er den stark blutenden Heinrich O. und alarmiert sofort die Polizei. Die ist nur Minuten später vor Ort und bekommt von dem Nachbarn eine genaue Personenbeschreibung des Flüchtenden. Das ändert alles. Nur 12 Minuten nach dem Mord stellen Zivilbeamte in der 900 Meter entfernten U-Bahn-Station Konstablerwache einen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen passt. Er ist eher klein, kräftig, hat dunkle, volle Haare und einen markanten Schnauzer. Sofort gibt der Festgenommene zu: Ich bin der Hammermörder. Er lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Dann holt er eine unter seinem Arm versteckte Plastiktüte hervor. Darin befinden sich ein großer Schlosserhammer und ein blutverschmiertes Messer. Endlich hat die Polizei den Mann gefasst, der Frankfurt seit Monaten in Angst und Schrecken versetzt hat. Und es war wieder ein Zufall am Ende des Tages.
Ja, also erstmal endlich. Ich gebe zu, ich bin überrascht. Ich hätte jetzt mit einer anderen Statur gerechnet.
Mhm. Passt auch nicht so sehr zu der Zeugenaussage von vorher, von diesem Uhrtürmchen. Ja, also, ne?
Vor allem, der muss ja dann Kraft gehabt haben. Ja. Wobei das heißt natürlich nicht, dass er keine Kraft hat, nur weil er jetzt nicht groß und breit gebaut ist, aber da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
Er war ja schon breit gebaut, aber an den falschen Stellen, sagen wir mal. So, ja. Aber ich finde es ganz interessant, das heißt ja, dass diese erste Zeugenaussage, wo sie das Phantombild angefertigt haben, ne, dass das nichts mit dem echten Täter zu tun hatte. Also
der Zeuge hat
irgendwas ganz anderes gesehen und da siehst du mal wieder, wie schnell man sich irgendwie mit Zeugen auf die Nase legen kann.
Naja gut, die Frage ist ja vor allem, vielleicht hat er dann die Person gesehen, aber die hat dann natürlich nichts damit zu tun. Das kann natürlich auch
genau,
sein.
Genau, ja.
Also richtig. So oder so ist es ja erstmal gut, dass er gefasst ist. Ich finde es, aber wofür das Messer? Hat er auch ein Messer benutzt?
Wenn es nicht schnell genug ging, hat er wohl auch ein Messer benutzt. Also zumindest in dem Fall, weil das Messer war ja blutverschmiert. Ja, also es muss bei der Tat zum Einsatz gekommen sein, ja.
Okay.
Ihr seid jetzt wahrscheinlich alle gespannt darauf, was das für ein Typ ist und deshalb erzähle ich es euch jetzt einfach. Die Beamten bringen den Mann auf die Wache und nehmen seine Personalien auf. Er heißt Arthur Gatter und ist 50 Jahre alt. Der rundliche Mann ist auffällig ruhig und schaut die Ermittler aus leeren Augen an. Gatter trägt eine helle Jacke und ein blaues Shirt. Nichts an ihm lässt auf den ersten Blick erahnen, dass er einer der schlimmsten Serienmörder der Stadtgeschichte sein könnte und mindestens 7 Menschen getötet hat. In seiner ersten Befragung gibt er alles zu und scheint regelrecht erleichtert zu sein, endlich über seine Morde sprechen zu können. Er erklärt, dass er die Taten eigentlich nicht begehen wollte. Eine Stimme habe ihm befohlen, zu töten. Ich kann nicht mehr schlafen. Seit Jahren kann ich nicht mehr schlafen, weil da ist diese Stimme, die sagt, ich soll sie töten. Töten. Bis in den Vormittag hinein gesteht Arthur Gatter nicht nur alle seine Morde, sondern beschreibt auch sämtliche grausamen Details. Die Stimme habe ihm befohlen, wo er nach seinem nächsten Opfer suchen soll. Die Person, die ich töten soll, wird hierher geführt. Dann muss ich warten, erklärt er den Ermittlern. Bei den Taten selbst geht der 50-Jährige geplant und eiskalt vor. Also es steht so ein bisschen im Gegensatz zu der Stimme, die er da angeblich hört. Zuerst schaut er sich die Umgebung an, damit es für die Tat keine Zeugen gibt. Dann wartet er, bis er sicher ist, dass sein zukünftiges Opfer wirklich tief schläft und schleicht sich dann erst vorsichtig an. Dabei trägt er schwarze Schuhe mit Gummisohlen, um sich besonders leise bewegen zu können. Erst wenn er direkt vor seinen Opfern steht, zieht er seinen 800 Gramm schweren Schlosserhammer hervor und versucht, sein schlafendes Opfer mit dem ersten Schlag zu töten. Während Gatter den Ermittlern seine Vorgehensweise schildert, wirkt er so, als sei er selbst gar nicht dabei gewesen. Keine Empathie, keine Reue zeigt sich in seinem Geständnis. Dass der mutmaßliche Mörder in seiner eigenen Wahrnehmung lebt, wird aber nicht nur bei der ersten Vernehmung deutlich. Die Ermittler gehen mit dem 50-Jährigen auch zu den Tatorten. Durch die Rekonstruktion der Taten soll sein Täterwissen geprüft werden, um Gatters Geständnis zu belegen. Lange müssen die Beamten nicht warten. Arthur Gatter beschreibt auch jetzt genau, wie er vorgegangen ist, erzählt voller Überzeugung von der Stimme in seinem Kopf, die ihm befiehlt, zu töten. Immer wenn er dabei die Situation des Tötens nachstellt, gibt er außerdem ein gurgelndes Geräusch von sich. Arthur Gatter lebt in einer Wahnwelt und dieses Geräusch ist wirklich creepy. Also ich habe mir ein kurzes Video von angeschaut. Ich kann es gar nicht nachmachen, will es auch gar nicht einspielen, aber das ist so... als wäre der besessen oder so, weißt du?
Also unheimlich ist jetzt auch das Wort, ja, was mir gerade als erstes durch den Kopf geht. Ich muss allerdings zugeben, dass ich jetzt gerade noch nicht so das Gefühl habe, dass es eine Masche ist, die ja den vorspielt, um irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit oder so zu plädieren, sondern der wirkt halt einfach ein bisschen unheimlich. Ich belasse es bei dem Wort.
Ja, unheimlich trifft es echt gut. Ich komme gleich noch dazu, was die Gutachter über ihn sagen, aber ich kann ja mal ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählen. Arthur Franz Albert Gatter wird am 24. März 1940 in Ravensburg in der Nähe vom Bodensee geboren. Seine Eltern sind getrennt, sein Vater ist Alkoholiker. Arthur wächst bei seiner Mutter auf, die als Putzfrau versucht, über die Runden zu kommen. Schon als kleiner Junge ist er eher ein Außenseiter und leidet unter Angststörungen. Auch in der Schule ist der stille Junge unauffällig und hat kaum Freunde. Nur mit seinem Klassenkameraden Dieter versteht Arthur sich gut. Er wird der einzige richtige Freund in seinem Leben sein. Nach seinem Schulabschluss absolviert Arthur eine Ausbildung als Elektroinstallateur und scheint seinen Platz im Leben gefunden zu haben. Als er 19 Jahre alt ist, beschließt er zusammen mit Dieter nach Australien zu gehen. Im Jahr 1959 reisen die Freunde tatsächlich mehrere Jahre durch den Kontinent am anderen Ende der Welt. Sie kommen immer wieder an Jobs, finden hier und da passende Unterkünfte und verbringen zunächst eine gute Zeit. Doch die Reise endet für Arthur mit einem bösen Erwachen. Die enge Freundschaft zu Dieter zerbricht und als der 21-Jährige 1962 nach Deutschland zurückkehrt, hat er niemanden mehr. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist und ob zwischen ihnen vielleicht mehr als Freundschaft war, bleibt Arthurs Geheimnis. Also er hat halt in den Vernehmungen immer wieder betont, wie wichtig dieser Dieter für ihn ist.
Ich habe jetzt aber gerade auch genau das gesagt. Das passt dann ja schon ein bisschen zu den Opfern, die er sich ausgesucht hat.
Ja, also deswegen, man weiß es nicht ganz genau, es wäre jetzt Spekulation, aber eben dieses, ne, aus Deutschland weg und erstmal nach Australien, also so weit wie möglich weg, könnte ja auch eine Flucht gewesen sein, so ein bisschen. Fakt ist jedenfalls, dass er keinen mehr hat und dass es ab diesem Moment wirklich abwärts geht mit ihm. Auch gegenüber der Polizei erklärt Gatter, dass seine psychischen Probleme beginnen, als seine Freundschaft zu Dieter endet. Was aus seinem einzigen Freund geworden ist, können die Ermittler nicht herausfinden. Dieters Spur verliert sich.
Aber den gibt's schon. Also
das ließ sich nicht nachprüfen.
Also kann sein, dass den nie gegeben hat?
Also ich glaube schon, dass die nachprüfen konnten, dass es den gab. Guck, sie haben ja mit Leuten aus seiner Vergangenheit auch gesprochen.
Aber es könnte sein, dass das sein erstes Opfer war?
Theoretisch könnte das sein, weil der, wie gesagt, nicht auffindbar ist. Das wäre jetzt natürlich richtig creepy, dass es damit dann angefangen hat. Aber dann wäre es halt seltsam, wenn er da schon das erste Mal gemordet hat, warum er dann so lange gewartet hat.
Ja, vielleicht muss das verarbeiten.
Ja, also ich habe da ehrlich gesagt bei der Recherche gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen in diesem Fall. Also er ist jetzt alleine und ist halt irgendwie, ja, komplett neben der Spur. Ab Anfang der 60er Jahre lebt Arthur Gatter in Frankfurt an unterschiedlichen Adressen und reist immer noch viel durch die Welt. Also das zumindest funktioniert noch. Bei seinen Montagejobs arbeitet er im Nahen Osten, zum Beispiel in Kuwait und in Saudi-Arabien. Trotzdem bleibt er ein Einzelgänger. Er hat keine festen Bezugspersonen und auch seine Mutter sieht er nur selten. Seine Angststörungen aber entwickeln sich immer mehr zu einem Problem für Arthur. Er verliert seinen Job, sucht sich aber auch keinen neuen und lebt in einer kleinen Einzimmerwohnung in der Wilhelm-Leuschner-Straße von seinem Ersparten.
Aber das ist es doch.
Was denn? Dass er sich zurückzieht und dass er keinen neuen Job findet?
Ja, und vorher war er die ganze Zeit im Ausland.
Ja.
Hat er wahrscheinlich immer Leute umgebracht, hat keiner gemerkt. Jetzt kommt er wieder.
Ach so, meinst du das?
Jetzt verliert er den Job, er reist nicht mehr, jetzt wird der Druck zu groß.
Das ist durchaus eine Möglichkeit.
Ich bin übrigens Profiler, falls du mich
man hat's, wollen. Genau, man merkt es, dass du ja zehntelang ausgebildeter Profiler bist. Naja, aber es ist ja theoretisch wirklich möglich. In dem Fall würde mich ehrlich gesagt gar nichts wundern. Das ist so aber auch die Zeit, wo das erste Mal sichtbar wird, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Das ist so Anfang der 80er Jahre. Seine Nachbarn beschweren sich nämlich über zerschlagene Scheiben im Treppenhaus oder hat er irgendwie Scheiben kaputt geschlagen und
weil der Druck nicht mehr.
Ja, und eben auch darüber, dass Arthur seine Essensreste wie Hähnchenknochen oder angeknabberte Äpfel einfach aus dem Fenster wirft. Es dauert nicht lange und sein Vermieter kündigt ihm die Wohnung. 1987, also mit Ende 40, hört Arthur Gattert das erste Mal Stimmen in seinem Kopf. Etwa ein Jahr später fällt er auch den Behörden ganz offiziell das erste Mal auf. Am 9. Juli 1988 nehmen Polizisten Gatter im Frankfurter Stadtteil Bornheim fest, wo er mittlerweile lebt. Er soll dort Autoreifen aufgeschlitzt haben und wird deshalb das erste Mal psychiatrisch begutachtet. Der Psychiater stellt bei dem mittlerweile 48-Jährigen eine Schizophrenie fest. Eine Gefährdung für die Allgemeinheit stellt Gatter aber laut dem Gutachten nicht dar. Doch in den nächsten Jahren werden seine Wahnvorstellungen immer größer. Er hat keinen Job, schreibt Briefe an den Papst und läuft tagelang ziellos durch die Stadt. Wieder beschweren sich Gatters Nachbarn über ihn und Arthur Gatter droht, auch seine neue Wohnung zu verlieren. Er hat niemanden, an den er sich wenden kann, nur die Stimmen in seinem Kopf, die immer lauter werden. Er hat in einer Wahnwelt gelebt, erklärt der Gutachter Hans-Ludwig Kröber vom Institut für Forensische Psychiatrie in Berlin, das Arthur Gatter damals begutachtet hat. Am 19. Februar 1990 steht Gatter erneut vor Gericht, wieder wegen zerstochener Autoreifen und zerschnittener Telefonleitungen. Etwas zerzaust, mit wirrem Blick und rastlos erscheint Arthur im Gerichtssaal. Niemand ahnt, dass der etwas eigenartig wirkende kleine Mann zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hammer bereits Hans-Peter S. ins Koma geprügelt und Kurt Helmut H. ermordet hat. Dem Richter liegt nur das anderthalb Jahre Gutachten aus Bornheim vor, laut dem Arthur Gatter schuldunfähig, aber ungefährlich ist. Und das ist natürlich sehr, sehr fahrlässig, weil sich ja bei so einer Krankheit wie Schizophrenie in anderthalb Jahren sehr viel tun kann, wenn sie nicht behandelt wird. Also, weil er aber eben nur dieses alte Gutachten da vorliegen hat, wird Gatter freigesprochen. Als Arthur Gatter ein Vierteljahr später, am 22. Mai 1990, das nächste Mal festgenommen wird, hat er insgesamt 8 Menschen ermordet und ein Opfer schwer verletzt. Hätte man schon bei der ersten Gerichtsverhandlung im Februar 1990 ahnen können, dass Gatter der gesuchte Hammermörder ist? Wahrscheinlich nicht, das muss man eben auch ganz ehrlich sagen. Obwohl darüber in den Monaten nach Gatters Festnahme intensiv diskutiert wird, können bei den Ermittlungen keine Fehler festgestellt werden. So schrecklich es auch klingt, manche Taten kann man nicht verhindern. Und das meine ich jetzt gar nicht bösartig, aber es gibt keine Welt, in dem keine Verbrechen passieren werden.
Also ich stimme dir zu, was die Ermittlungen angeht. Ich denke, da waren die ja sogar eher überengagiert.
Ja, das stimmt.
Was die psychologische Betreuung angeht, das muss ich schon sagen, ich bin auch da kein Profi. Aber wenn man merkt, dass da jemand immer mehr eskaliert, hätte er ja zumindest irgendwie begleitet werden müssen, um zu überprüfen, ob er dann doch irgendwann eine Gefahr wird.
Ja, es gibt ja diesen sehr schönen Satz, den ich oft zitiere, weil er auch wirklich auf viele Situationen gut passt. Ich gehe nur in Therapie, weil die Menschen, die eigentlich in Therapie gehen müssten, es nicht tun. Weißt du? Also wenn jemand das nicht möchte und nicht einsieht, dass er krank ist, und das ist ja ganz oft bei diesen Krankheiten so, dass die Leute das selber nicht einsehen, und wenn die keine Angehörigen haben, keine Freunde, keine Familie, die auf die einwirken können, kannst du die nicht einfach salopp gesagt in die Klapse sperren. Was ja auch gut ist, das ist ja, haben wir ja gelernt aus der NS-Zeit, dass wir nicht einfach Leute wegsperren.
So genau, ich rede ja nicht davon, dass man ihn hätte wegsperren müssen.
Ja, ja, aber man hätte ihn mehr betreuen können, genau. Nur die Leute müssen eben diese Angebote auch annehmen, und daran scheitert es ja ganz oft. Ne?
Aber ist das nicht schon Teil der Krankheit?
Dass sie die Angebote nicht annehmen wollen.
Ja, dass sie ja gar nicht realisieren.
Ja, genau. Und das ist ja die große Schwierigkeit. Du kannst halt jemanden nicht dazu zwingen, Hilfe anzunehmen, wenn er das nicht möchte.
Aber er war ja krank.
Ja.
Durch Gutachten festgestellt.
Ja.
Und er war auffällig durch Gewalttaten.
Nee, ja,
nicht an Menschen.
Genau.
Aber ja, Fensterreifen und so weiter und so fort. 2-mal, wenn ich das richtig verstehe. Müsste es da, das heißt nicht, dass es das nicht, dass es das gibt, aber müsste es da nicht vielleicht dann Regelungen geben, zu sagen, wie gesagt, der muss nicht in den Knast.
Ja.
Aber dass da zumindest wie so eine Art Bewährungshelfer oder regelmäßige Gutachten, die schauen, wird das schlimmer.
Ja, ja.
Weil es scheint sich ja nun zu steigern. Da muss ich zugeben, finde ich, ich weiß halt nicht, wo der Fehler liegt. Vielleicht dann auch in unserer grundsätzlichen Systematik, wie man mit sowas umgeht. So, aber ich finde halt schon, dass es die Ermittlung
ja
sauber.
Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, die Hürden, bis da jemand tätig wird, sind sehr hoch. Das ist auch einerseits gut, dass die sehr hoch sind, damit ich jetzt nicht einfach sagen kann, Ralf hat neulich gegen mein Auto getreten, bitte weist den in die Forensik ein.
Ja, Moment. Also wenn es dann einen Nachweis dafür gäbe, dass da jemand gegen ein Auto getreten hätte und dann werde ich befragt und dann führt man mit mir ein Gespräch, dann wird man ja feststellen, ob die Stimme in meinem Kopf mir gesagt hat, ich soll in ein Auto treten oder ob du dir das ausgedacht hast. Mhm. So.
Ja, ja, klar. Aber das ist, dieses System ist ja komplett überfordert. Machen wir uns nichts vor. Du kriegst ja keinen Therapieplatz, nicht mal, wenn du willst. Ne?
Das ist ja.
Da liegt der Fehler auch im System. Und ja, ich gebe dir recht, da hätte man früher eingreifen müssen, weil das Gutachten, was da in dem Gerichtsprozess verwendet wurde, ja schon anderthalb Jahre alt war und sich in so einem Fall darauf zu verlassen, ist halt ein bisschen schlecht. Aber man muss eben sagen, der hat erstens keine Hilfe angenommen und der hat zweitens auch niemanden gehabt, der darauf hinwirken hätte können, dass er Hilfe annimmt. So, ne? Aber ja, vielleicht hätte man da schon vorher was machen können. Aber ich will damit nur sagen, solche Taten kann man halt nicht zu 100% ausschließen und verhindern. Dann müsste man alle psychisch kranken Menschen wegsperren und das kann ja niemand wollen.
Man kann versuchen, das System zu ändern.
Ja.
Weil die Polizei kann ja schon an, wie gesagt, ich rede jetzt nicht über Wegsperren, aber die Polizei kann einen schon einweisen. So.
Wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt und liegt ja nicht vor, wenn du ein paar Autoreifen zerstichst.
Ja, aber das ist ja, finde ich, genau das, wo man dann drüber nachdenken muss, ob das nicht mal zu bewerten sein müsste. Ja. Ne? Also festzustellen, wie gesagt, ich rede nicht davon, alle wegsperren, sondern begutachten.
Ja.
So, und sowas könnte die Polizei dann ja anordnen oder halt ein Richter. Aber
ja, wir gucken uns mal an, was jetzt als nächstes passiert, weil das kann vielleicht ein paar offene Fragen noch beantworten. Einen Tag nach seiner Festnahme wird Arthur Gatter zunächst in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Später wird er in die Gerichtspsychiatrie nach Gießen verlegt. Dort diagnostizieren die Ärzte bei dem 50-Jährigen eine schwere paranoide Schizophrenie. Was diese Erkrankung genau ausgelöst oder begünstigt hat und wie lange Gatter wirklich krank war, kann nicht mehr festgestellt werden. In der Psychiatrie macht der 50-Jährige nämlich sehr widersprüchliche Angaben. Mal spricht er Obdachlosen das Existenzrecht ab, also sagt so, ne, ich habe hier was Gutes getan, die dürfen eh nicht existieren. Mal betont er, dass er eigentlich gar nicht töten wollte und von den Stimmen in seinem Kopf dazu gezwungen wurde. Ein klares Motiv kann bei ihm nicht festgestellt werden. Es wirkt ein bisschen so, als würde er das bekämpfen wollen, was ihm vielleicht selbst bevorstand. Weil er stand ja selbst ganz kurz davor, auch wohnungslos oder dann später auch obdachlos zu werden, weil er sich halt nie benommen hat in seinen Wohnungen. Nur Reue, die zeigt Arthur Gatter zu keinem Zeitpunkt. Ein Gerichtspsychiater sagt Ende Mai 1990 der Bild-Zeitung, Gatter fühlt sich vermutlich als Rächer, als Vollstrecker gegenüber einer sozialen Randgruppe, der er die Lebensberechtigung abspricht. Das ist ein ganz schrecklicher Satz.
Aber das hat er nicht selbst gesagt. Das hat
der Psychiater, naja,
das
doch
zusammengesetzt aus Sätzen, die er...
Genau, das hat der Gerichtspsychiater über ihn gesagt und Gatter hat ja, habe ich ja eben schon kurz angerissen, manchmal auch erklärt, so Obdachlose haben kein Recht zu leben und ich setze nur das um, was mal irgendeiner umsetzen müsste. So, das ist halt einer seiner Erklärungsansätze.
Also ich möchte natürlich in keinster Weise legitimieren, was er da gemacht hat, aber ich habe gerade tatsächlich, Mitleid ist übertrieben, aber ich glaube, der ist einfach sehr krank.
Ja, 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 absolut.
Also weil jetzt auch mit der Reue, ich glaube, der ist da gar nicht zu in der Lage, weil er ja in seinem Kopf wirklich der Meinung ist, er tut da gerade das Richtige, so krank das halt ist. Aber das ist halt das Problem.
Ja, der hätte, und da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast, der hätte natürlich viel früher Hilfe bekommen müssen. Wie ein System aussehen könnte, was diese Hilfe früher gibt, weiß ich nicht in dem Fall. Ne? Aber ja, dem hätte man einfach helfen müssen. Das ist ein kranker Mensch, der Hilfe gebraucht hätte. Und das Interessante ist, dass er sich jetzt, wo er in der Psychiatrie ist, auch total unauffällig verhält. Also ganz anders als vorher. Er kooperiert mit den Ärzten und mit den Polizisten, ist freundlich, ist höflich. Wie es allerdings wirklich in ihm aussieht, das lässt sich nur erahnen. Und das zeigt sich auch am Mittwoch, den 12. Dezember 1990. Gegen Mittag kommt ein Pfleger in Gatters Zimmer, um ihm sein Essen zu bringen und macht eine schreckliche Entdeckung. Arthur Gatter hat sich mit einer Mullbinde das Leben genommen. Die Hintergründe zu seinen unvorstellbar brutalen Taten nimmt Gatter mit ins Grab. Das ganze Bündel von Motiven für die Morde, von denen der Oberstaatsanwalt 1990 gesprochen hat, wird nie entwirrt. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Heute erinnert in Frankfurt kaum noch etwas an einen der brutalsten Serienmörder der Nachkriegszeit. Auch über seine Opfer ist so gut wie nichts bekannt. Also ich versuche ja mal mehr über das Leben der Opfer zu erzählen, aber es gibt einfach zu denen keine Informationen. Hans-Peter S., alias Peterchen, das konnte ich zumindest rausfinden, ist das einzige Opfer des Hammermörders, das die Taten überlebt hat. Durch seine schweren Kopfverletzungen ist er aber zum Pflegefall geworden. Ob er heute noch lebt, ist unbekannt. Auch über die restlichen Opfer wissen wir nur sehr wenig. Selbst ihre Zahl variiert je nach Quelle. Das habe ich ja eben schon erzählt. Wahrscheinlich auch, weil der Hammermörder von Frankfurt sich die Schwächsten unserer Gesellschaft als Opfer ausgesucht hat. Also ich bin mir sicher, dass wenn die Opfer, und das meine ich überhaupt nicht zynisch, junge, weiße, hübsche Frauen gewesen wären, hätten wir ganz viele Fotos von denen auch heute noch. Waren sie aber nicht.
Ich hänge gerade an diesem Suizid fest, weil das tatsächlich das Einzige ist, wo es was ein bisschen für mich gegen seine, also natürlich war der krank, aber dann muss er ja schon einen klaren Moment gehabt haben, was ihm da blüht.
Er hat ja auch,
dass es falsch war.
Ja, oder zumindest muss ihm klar gewesen sein, dass es Konsequenzen hat, die ihm nicht gefallen. Ne? Ob es falsch war, ob ihm das bewusst war, weiß ich nicht. Aber er hat ja auch in der Tatausführung sehr lichte Momente, wenn wir es jetzt mal so nennen, gehabt. Er hat sich ja auf diese Taten vorbereitet, er hat sich extra Schuhe angezogen, die ganz leise gehen, die nicht quietschen. Er hat sich genau umgeguckt, ist da außer diesem Obdachlosen auf der Bank noch irgendjemand drumherum, der mich stören könnte bei meiner Tat, hat sich angeschlichen, hat geguckt, schläft er auch wirklich, hat auch erst dann zugeschlagen. Also die Ausführung ist ja jetzt nicht die eines Menschen, der gar nicht nachdenkt und einfach nur seinen Trieb sozusagen
nachgeht. Und da bin ich mir gerade nicht so sicher, weil, also ich nehme zurück, dass ich glaube, dass der in irgendwelchen anderen Ländern Leute umgebracht hat, sondern ich glaube tatsächlich, die Einsamkeit hat den verrückt gemacht.
Ja.
Darf man verrückt noch sagen?
Ich glaube schon.
Okay.
Wenn nicht, werden wir es bestimmt bei Social Media erfahren.
Dann wird man es mir wieder mitteilen.
Bitte schreibt Ralf.
Wie dumm und dämlich ich bin. Das kenne ich ja. Aber
die meisten Leute schreiben ganz nette Sachen.
Also ich muss ehrlich zugeben, ich empfinde gerade auch ein bisschen Mitleid für ihn, weil ich einfach glaube, dass er ist immer noch ein Mörder. Punkt.
Ja.
Also wie viel Mitleid man auch immer für ihn haben möchte, aber ich glaube, dass der einfach krank war. Schwierig.
Ja, und das ist eben auch, glaube ich, wichtig, weil ganz oft, wenn es um Mord geht, um brutale Morde geht, um Morde an Opfern wie Kindern vor allem auch, dass dann immer von kranken Bestien gesprochen wird. Und das ist natürlich so ein Reflex, dass wir solche Taten dann von uns wegschieben und sagen, wir Menschen machen sowas nicht, das sind ja kranke Bestien, die das machen. Also dieses Entmenschlichen von den Tätern, was da ganz oft stattfindet, was ich auch nachvollziehbar finde, weil einem das natürlich Angst macht. Aber es sind ja nicht Monster, die Taten begehen, sondern es sind Menschen, die Taten begehen. Manchmal Menschen wie in dem Fall, die eben sehr krank sind. Und das ist traurig. Ich finde schon, dass man ein Stück weit Mitgefühl in dem Sinne mit ihm haben kann, weil ihm nicht geholfen wurde. Aber natürlich verbunden auch damit, dass er sich ja auch wahrscheinlich nicht helfen lassen wollte. Aber das macht es halt so traurig auf vielen Ebenen eigentlich. Weil ich glaube, es hätte nicht so weit kommen müssen in diesem Fall.
Ja, und da muss ich halt sagen, dass ich immer noch sehe, die Frage ist halt, weißt du, dass du Hilfe brauchst? Ich
genau.
Glaube, das ist, also es ist ja nicht so, dass er irgendwas verweigert, also dass man jetzt weiß, er hat irgendwas verweigert, sondern die Frage ist ja, wurde ihm das vernünftig erklärt?
Ja.
War er da in irgendeiner Behandlung? Und wie gesagt, das, was ich jetzt nur mal, um auf dieses Thema Entmenschlichung zurückzukommen, halt eigentlich auch ganz interessant finde oder traurig ist, dass es mit den Opfern ja genauso passiert.
Ja, genau.
Die Stadtstreicher, Soko Berber.
Ja.
So, da standen ja auch keine Namen hinter. Das hätte ich auch die Soko Peterchen sagen können.
Zum Beispiel. Ja, das stimmt. Man hat auf beiden Seiten in diesem Fall, sowohl bei den Opfern als auch beim Täter, so Leerstellen irgendwie. Weil da fehlen noch Informationen, um das Ganze richtig so zusammenzusetzen. Und Ich muss auch sagen, dass ich mich in der Recherche oft selbst hinterfragt habe und wie ich mich obdachlosen Menschen gegenüber verhalte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du sagst ja, hier wird man nicht so oft damit konfrontiert. Das stimmt.
Ich habe sehr lange gedacht, dass Obdachlosigkeit in Deutschland kein Zwang ist. Man muss nicht obdachlos sein. Also in Deutschland gibt es ja Hilfsangebote. Mhm. Aber mittlerweile ist mir schon bewusst, dass wir halt ein strukturelles Problem haben, nämlich, dass es A, sehr kompliziert ist, dieses Angebot anzunehmen, wenn man nicht weiß, wie. Und da müssen wir uns auch mal ganz klar die Karten legen. Die Behörden machen es einem auch mit Absicht nicht leicht. Mhm. So, also in vielen anderen Bereichen auch. Aber auch da bin ich mir sicher, dass es bestimmt nicht so einfach ist, da wieder rauszukommen ohne Hilfe. Und dann natürlich generell diese Thematik sozialer Wohnungsbau. Also wieso gibt es denn nicht genug Wohnraum oder Platz für Menschen und warum sehen die sich gezwungen, auf der Straße zu leben? Und dann natürlich diese Thematik mit Prävention, ne? Also weil warum, wie, also meistens ist es dann ja Alkohol oder Drogen.
Ich wollte gerade sagen, es hat eben oft auch mit Suchterkrankungen und mit psychischen Erkrankungen zu tun, dass Menschen auf der Straße landen und da wiederum ist damit der Hilfestellung schwer, weil eben zum Beispiel in diesen städtischen Unterkünften herrscht absolutes Alkoholverbot. Das heißt, wenn du Alkoholiker bist, kannst du da eigentlich fast nicht reingehen, weil dann kannst du halt nicht trinken. Jetzt könnte man sagen, natürlich muss man die vom Alkohol abbringen, ist ja ganz klar. Aber andererseits, bei erwachsenen Menschen, wenn die sich entscheiden, Alkohol zu trinken, kann man das nicht verhindern. Weil das ist ja auch oft so in dieser Diskussion. Ich habe mich das ganz oft gefragt, wenn ich um Geld angebettelt werde, was, wenn man, so wie ich, relativ regelmäßig in Köln zum Beispiel im Hauptbahnhof aus dem Zug aussteigt, da sehr oft passiert. Denkst du dann manchmal so, boah, dem gebe ich jetzt kein Geld, weil dann gibt der das für Alkohol aus. So.
Das habe ich witzigerweise noch nie gedacht.
Habe ich früher oft gedacht und dann bin ich selber irgendwann so an den Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, naja gut, das ist ein erwachsener Mensch, der kann das selber entscheiden und wenn er das Geld ausgeben will für Alkohol, dann soll er es halt machen.
Ich habe halt das Problem, dass es ja nun leider auch sehr viele Menschen gibt, die vortäuschen.
Ja, ja, natürlich.
Bettler, darf man Bettler sagen? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, ich glaube schon.
Also Menschen, die um Geld betteln,
ja,
dass die nicht zwangsläufig obdachlos sind. Und das finde ich halt schwierig, weil das tatsächlich...
Zu unterscheiden, ne?
Ja, und ja, dann denke ich halt immer schnell so, Moment. Also ich wäre eher so jemand, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht, ich kaufe dem was zu essen. Ja. Letztens hatte ich einen im Supermarkt, der war so süß. Ich ging über den Parkplatz und es war kein Obdachloser.
Ja.
Und dann kam er und sagte, hallo, ich bin Mattes. Das stand auch auf seinem Pullover, nicht so, hallo Mattes. Und dann bin ich in den Laden reingegangen und dann plötzlich stand er wieder neben mir. Ich brauche 2 Euro, damit ich mir Nachtisch kaufen kann. Ja, dann habe ich ihm einen Nachtisch gekauft. So, aber ich glaube, dass das Problem ist halt, ist das die Hilfestellung, die da irgendwas ändert?
Natürlich nichts an den Strukturen. Also vielleicht nochmal vorweggeschickt. Ich habe diese Folge eigentlich anders geplant. Ich habe schon sehr lange versucht, jemanden zu kriegen, der früher selbst mal obdachlos war, als Gast für diese Folge, weil ich genau diese Fragen, die wir jetzt beide hatten, gerne einer Person gestellt hätte, die selber davon betroffen ist und die es aus ihrer Sicht erzählen kann. Mhm. Tatsächlich ist das aber nicht zustande gekommen. Ich habe nur Absagen kassiert. Es scheint also immer noch so ein Thema zu sein, was schwierig ist für Leute. Mhm. So. Deswegen kann ich das jetzt nur aus anrecherchierter Sicht und nicht aus eigener Erfahrung schildern. Aber ich habe natürlich bei Organisationen nachgefragt. Und es ist tatsächlich das, was du eigentlich schon gemacht hast, nämlich mit den Personen dann sprechen im Zweifelsfall. Weil die haben Kälte, die haben Hunger, aber die haben auch soziale Isolation und Kälte. Ganz viele Leute, und da nehme ich mich jetzt selber gar nicht von aus, dass ich das nicht auch schon mal gemacht habe, gehen an denen vorbei und schauen die nicht mal an. Weißt du, die liegen da in der Ecke wie Dreck und man versucht nicht so hinzugucken.
Ein Stück weit, muss ich aber zugeben, würde ich das auch tun, aber gar nicht nach dem Motto, ich möchte das nicht sehen, sondern eher, ich habe dann ja eher das Gefühl, die fühlen sich von mir wie so, als ob die wie Tiere so im Zoo wären.
Also ich habe halt von den Organisationen, wo ich mich erkundigt habe, gehört, man sollte jetzt natürlich nicht so direkt die überfallen, aber mal ein Hallo oder ein Zunicken, einfach ein Wahrnehmen, da ist jemand, kann schon ganz toll sein. Und eine Sache, die wir auch wirklich alle tun können, vor allem wenn es jetzt wieder kälter wird, in fast allen größeren Städten gibt es für den Winter Kälte- bzw. Wärmebusse für die Menschen, die draußen schlafen müssen. Weil das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass obdachlose Menschen im Winter erfrieren, weil die halt irgendwie, ne, wenn es nachts irgendwie auf minus 10 Grad runtergeht oder so. Und deswegen ist es, also als kleiner Tipp, eine gute Idee, die Nummer eures örtlichen Wärmebusses im Handy zu haben, wenn ihr aus einer Stadt kommt, wo es das gibt, damit man die direkt wählen kann. Und natürlich im Notfall sowieso immer die 112, wenn es schon ganz schlimm ist. Aber ja, einfach versuchen, sich ein bisschen ja mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Wie du schon gesagt hast, wir können nicht das ganze System verändern und wir können die nicht alle retten.
No. Also sagen wir es mal so, ich meine, im Endeffekt hat ja schon jeder die Möglichkeit, entweder was zu spenden an Organisationen, absolut, die zum Beispiel so einen Wärmebus, ich weiß nicht, ist das was Städtisches oder ist
meistens sind das ehrenamtliche Organisationen.
Also das, und wenn man das Geld nicht hat, dann hat man vielleicht die Zeit, sich da zu engagieren.
Das stimmt.
So, und ansonsten tatsächlich auf die Politik einzuwirken, dass diese Themen halt einfach mal behandelt werden.
Absolut.
Weil die sind da ja nicht zwangsläufig freiwillig, sondern weil das System sie halt hat fallen lassen.
Weil sie durchgerutscht sind, genau.
So, oft. Und da halt rauszukommen, also ich will überhaupt nicht so ein Wärmebus, ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Also das heißt, ich rufe da an und dann fahren die da hin und sammeln die ein. Und wenn die sagen, ich will nicht.
Ja, du musst natürlich vorher mit denen sprechen, ist dir kalt, ist alles in Ordnung, frierst du und so.
Und dann sagen die, nee, lass mich in Ruhe.
Ja, und dann musst du halt so ein bisschen die Abschätzung machen.
Ob ich dann jetzt die Feuerwehr.
Genau, aber da können die dir von dem Wärmebus aber auch helfen, weil die sind auf genau diese Situation vorbereitet. Die können dann sagen, okay, ergibt es jetzt Sinn, wie kalt ist es wirklich und so weiter. Aber klar, wenn du jetzt jemanden da liegen siehst, der sich nicht mehr regen kann und der, ne, offensichtlich komplett schon im Delirium ist, dann natürlich direkt Einsatz 2 wählen. Aber ja, das sind halt auch so, ich verstehe das schon, weil man hat ja irgendwie auch seine eigenen Sachen im Kopf und dann will man auch irgendwie nichts falsch machen und so. Aber ich habe mich echt ein bisschen dabei erwischt, dass ich so auch manchmal an den Leuten vorbeigehe. Es kommt natürlich auch drauf an, du kannst auch nicht jedem was geben. Und bei manchen, wie du schon gesagt hast, liegt der Verdacht sehr nahe, dass das irgendwelche organisierten Banden sind, die da unterwegs sind. Auch die gibt es natürlich. Aber ich habe jetzt das letzte Mal, als ich in Köln war, mich ein bisschen länger mit einem unterhalten. Und der war wirklich sehr nett. Ich weiß auch nicht, ob die Geschichte gestimmt hat, die er mir erzählt hat. Die war sehr traurig. Und dann habe ich dem am Ende 10 Euro gegeben. Und selbst wenn er sich das jetzt alles ausgedacht hat, ist egal, weißt du, also die 10 Euro kann ich verkraften. Ich bin ja jetzt nicht die moralische Instanz, die darüber urteilen muss, was der da mit dem Geld macht und ob der mich jetzt angelogen hat oder nicht. So.
Ja gut, das Anlügen ist das eine, aber ich will noch nicht absprechen, dass man denen kein Geld geben soll oder sowas. Das ist, für mich ist einfach, es ärgert mich, dass es das halt geben muss.
Ja, total. Einfach.
Und das ist halt,
wie gesagt, in einem so reichen Land wie unserem.
Ja, und also jetzt, ich habe da keine Statistiken für oder sowas, das würde mich jetzt gerade tatsächlich interessieren. Was sind die Gründe für Obdachlosigkeit? Und ich bin mir relativ sicher, ein hoher Anteil davon ist die Überforderung mit den deutschen Behörden. Und ich bin der Meinung, da muss man einfach was dran ändern, dass der Staat versteht, dass er dafür da ist, seine Bürger zu schützen und zu fördern und nicht, dass es als Leid angesehen wird. Ach, jetzt will, da kommt da schon wieder an, will was? Verzend.
Ja, das finde ich jetzt ein bisschen sehr allgemein formuliert. Das ist nicht überall so.
Doch. Also alle Sachen, mit denen ich da bisher was zu tun hatte, war es immer nur anstrengend.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch schon mal letztes Jahr sehr viel mit Krankenversicherungen zu tun und sowas. Das ist nicht immer schön. Ich glaube, dass das System wahrscheinlich kompliziert ist. Das ist so. Und dass es auch schwierig zu verstehen ist. Aber es gibt ja eben diese Einrichtungen, die Leute müssen aber eben auch in die Einrichtung reingehen. Also hier in Gütersloh zum Beispiel gibt es auch eine oder glaube ich sogar mehrere, aber es gehen eben auch nicht alle in diese Einrichtung rein, weil es da eben um Sachen geht wie psychische Erkrankungen, wie Suchterkrankungen und so. Also kannst du
jetzt. Also mit Einrichtung meinst du jetzt, die einen dann unterstützen bei den Behördengängen oder?
Nein, um erstmal einen Schlafplatz zum Beispiel zu haben. Oder es gibt ja auch diese Housing First Geschichten, dass man sagt, das ist ja eben in anderen Ländern anders als in Deutschland, dass man denen erstmal eine Wohnung gibt und dann alles weitere schaut. Das ist, ich glaube, aus Finnland kommt das. Die wollen damit ihre Obdachlosigkeit komplett reduzieren, weil in Deutschland ist es ja so, du musst erst, bevor du eine Wohnung hast, brauchst du ein Konto und du brauchst dies, du brauchst das. Das ist also sehr kompliziert und oft eben an Voraussetzungen gebunden, wie ich gerade schon gesagt habe. Du kriegst erst eine Wohnung, wenn du aufgehört hast mit dem Trinken. Du kriegst erst eine Wohnung, wenn du keine Drogen mehr nimmst und so weiter. Und bei diesem Housing First heißt das, dass man sagt, ey, hier hast du eine Wohnung, ganz ohne Voraussetzungen, mach damit was, wir kommen regelmäßig natürlich vorbei, wir betreuen dich, Sozialarbeiter betreuen dich, aber du musst nicht erst diesen langen Weg und die Wohnung ist am Ende sozusagen die Belohnung des langen Weges, sondern da steht die Wohnung vorne und daraus soll sich dann was entwickeln. Die sollen dann erstmal wieder Strukturen lernen und so weiter. Und das ist, was aus wissenschaftlicher Sicht sehr sinnvoll ist.
Aber für die Behörden ja anerkennen müssen, dass sich jemand drum kümmern muss.
Ja, das so. Ist klar. Ja, das, genau.
Da kommen wir jetzt wieder zurück zu der Tatsache, dass das den deutschen Behörden nicht so liegt.
Ja, ich finde das Behördenbashing immer ein bisschen schade, aber in manchen Fällen.
Das kannst du gerne schade finden. Also da muss ich ganz klar sagen, es ist doch aber so. Da gibt es einfach so viele Berichte drüber.
Ja, aber es ist ja nicht immer so und es sind
ich sage nicht alle so. Ja, okay, dann würde ich das relativieren. Es ändert nichts daran, dass ich glaube schon, dass die Behörden in Deutschland schwierig sind.
Ja, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Darauf können wir uns definitiv einigen, dass Sachen auch einfacher und besser laufen können, gar keine Frage.
Dann enden wir es damit.
Sehr schön. We agree to disagree. Nee, so schlimm war es. Also so sehr disagreed sind wir am Ende gar nicht. Nein, aber es ist auch da nochmal ganz kurz, um den Bogen zu schlagen. Ich finde das sehr wertvoll, aber mit all meinen Gästen, aber mit dir besonders, dass wir ja auch gar nicht immer einer Meinung sind.
Ja.
Aber trotzdem es irgendwie schaffen, darüber zu sprechen und irgendwie uns auszutauschen und auch die Meinung des anderen anzuerkennen. Weil das ist, glaube ich, was, da sind wir wieder bei den großen Problemen, ein bisschen weniger geworden ist.
In der Menschheit, also in der Gesellschaft.
Genau.
Ja.
Ne?
Wir verrohen das schon alle ein bisschen.
Ja, mit dem richtigen gute Laune.
Wollen wir noch weitermachen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die Laune wird nicht besser, aber ehrlich gesagt, wie soll es auch bei dem Fall anders sein? Ich glaube, da gibt es keine nette Möglichkeit rauszugehen. Deswegen sage ich jetzt einfach Danke an der Stelle, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.